Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu Lukas auf. Und zwar das Kapitel 3, Vers 15, wovon wir ausgehen. Lukas 3, Vers 15, dort heißt es: Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei. Soweit Gottes Wort. In unserem Textwort werden wir in die Zeit des Johannes des Täufers geführt, indem jene damaligen Israeliten meinten, dieser Johannes sei der Messias, der da kommen sollte, weil er im Alten Testament verheißen war. Das Volk war, wie es hier heißt, in Erwartung. In ihren Herzen standen die großen Überlegungen. Ist er es oder ist er es nicht? Die Hoffnungen des Volkes verliefen dahin zu wünschen, dass es der Messias, der Kommende, sei. Längst war es keinem der damaligen Juden ein Geheimnis, dass in Israel im Inneren ein geistlicher, absoluter Tiefstand herrschte. Und nach außen herrschten die Römer über ihr Volk. Um das Übel zu beseitigen, reichte ihre eigene Macht weder geistlich noch äußerlich militärisch nicht hin. Darum wohl ihre letzte Hoffnung erkannten sie in der Ankunft des Christus, welcher der Messias ist. Seine Verbindung mit dem lebendigen Gott war ihnen aufgrund der mannigfaltigen Aussagen des Wortes Gottes im Alten Testament Garantie genug. Ja, noch mehr, sie hofften, dass der am Jordan Taufende und dieser verkündigende Prophet doch der sei, von welchen in 5. Mose 18, Vers 15 geschrieben stand, wo es heißt, einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, wird Jehova, dein Gott, dir erwecken, auf ihn sollt ihr hören. Und weil dies die Volksmeinung war, dieser dort am Jordan taufende und verkündigende Prophet sei der kommende Messias, hörten sie auch auf ihn, wie sonst im Volke Israel in jenen Tagen auf keinen, auch nicht auf den hohen Priester jener Tage, hörten sie nicht so wie dort auf den Johannes den Täufer. Also hörten und hofften jene in der Erwartung, nämlich, dass Johannes der Prophet sei, von dem geschrieben steht, dass er kommen solle, und dass geschrieben steht, dass auf ihn zu hören sei. Sie hörten auf seine Botschaften und hörten auf die Aufforderungen dieses Propheten, sich der Bußtaufe zu unterstellen. Letztlich war es ja kein geringerer als der Mose, der diese großen Worte im fünften Buch Mose geredet hatte. Erwartungen haben in ihren Exponenten immer die gewaltige Erfüllung des erwarteten Guten oder das äußerst schrecklich Böse und Furchtbare. Israel, das irdische Volk Gottes, im geistlichen Tiefstand, erwartete die Volkshoffnung des Messias Christus. Für sie bedeutete es Erlösung. Lukas 2,38 und Trost, Lukas 2,25. Wie es auch angekündigt war. Selbst das Weib am Jakobsbrunnen sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Und fügt hinzu, welcher der Christus genannt wird. Johannes 4,25. Also standen damals sowohl die Israeliten als auch die Mischvölker Samarias in dieser Messias-Erwartung, wie auch hier in unserem Textvers. Und das Weib fügt noch etwas hinzu. Es sagt, wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Das bedeutet doch, dass in den Verkündigungen ihrer Schriftgelehrten und Pharisäer ihnen nicht alles verkündigt werden konnte. Sie bedurften also dieses angekündigten Propheten. Ja, man wartete auf den Christus, denn die Zeit dafür war sehr, sehr reif. Aber auch der Andreas berichtet seinem Bruder Simon in Johannes 1, Vers 41 und sagt, wir haben den Messias gefunden. Also muss er vorher gesucht und erwartet worden sein. Denn wer sucht, der findet. Wie so groß war jeweils die Freude darüber bei denen, die ihn erkannt oder gefunden hatten. Wenn heute jemand zu Christus kommt, dann hat er diesen Retter gefunden und das ist immer mit Freude verbunden. Nicht allein bei dem, den es betrifft, auch bei solchen, die damit teilhaben durch die Information der Nachricht. Aber nicht allein jene damaligen Menschen erwarteten, sondern auch wir sind Erwartende. Eigentlich müssten wir sagen, alle Menschen auf dieser Erde sind Erwartende. Die Gottlosen, sie erwarten bessere Zeiten, und haben noch einen gottlosen Wunsch, dass nach dem Tod alles aus sei. Das ist die Erwartung der Gottlosen. Die Geschäftsleute erwarten in diesem Jahr einen größeren Gewinn. Die Landwirte erwarten schönes Wetter für die kommende Ernte. Die Eltern erwarten, dass aus ihren Kindern etwas wird und so weiter. Wie wir sehen, stehen eigentlich alle Menschen in der Position der Erwartung. Nicht allein jene Israeliten vor 2000 Jahren. Und zugleich erkennen wir in dieser Unterschiedlichkeit, dass es letztlich darauf ankommt, worauf wir warten, nicht dass wir Erwartende sind. Handelt es sich bei der Erwartung um vergängliche oder ewige Dinge? Was ist eigentlich eine Erwartung? Es ist eine Stellung, die angenommen wird oder eingenommen wird, in die man sich sowohl selbst hineinbegeben hat oder in die andere uns hineingestellt haben. Das Resultat davon ist eine Erwartung. In jedem Falle hat man dabei zu warten, bis sich die Erwartung erfüllt hat. Und oft liegt viel, viel Zeit zwischen dem Beginn einer Erwartung und der Erfüllung. Denken wir allein an die Wiederkunft des Herrn Jesus, so hat die Gemeinde des Herrn rund 2000 Jahre zu warten gehabt. Der Wertbestand einer solchen Erwartung kann aber recht unterschiedlich sein. Denn es kommt ja darauf an, ob wir dabei viel oder wenig erwarten. Denken wir nur an unsere Kindheit, ans Weihnachtsfest. Wiederholt steht im Neuen Testament die Erwartung mit der Hoffnung in Verbindung. Das heißt, solange wir erwarten, hoffen wir zugleich. Denn jedes Warten, ob es irgendwo auf dem Omnibus oder an einer Eisenbahnstation ist, wir hoffen, dass der Zug kommt. Und so lange haben wir auch zu warten. Wir können nicht vorher einsteigen, bevor er da ist. Und bis er da ist, haben wir zu hoffen, dass er kommt. Denn er muss nicht kommen, sondern er soll kommen. Braucht nur zu schneien, dann kommt er nicht um die Zeit. Wir haben zu erwarten in der Hoffnung, dass das, was wir hoffen, eintreten und kommen wird. Solange wie wir eine kommende Sache nicht selbst mit unseren Augen sehen, hoffen oder warten wir darauf, wie es auch in Römer 8, Vers 24 heißt. Damit steht eine hoffende Erwartung mit unserem Glauben in Verbindung, wovon Paulus, der Heidenapostel, in Philipper 1,20 schreibt und dort sagt, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung. Also hatte er auch diese beiden Dinge im Zusammenhang gesehen. Und dabei ging es dem Apostel um die Verherrlichung Christi in seinem Leibe. Es war also eine ganz persönliche Sache, wie wir dort lesen. Was aber noch die weit größere Seite ist, als die der Verherrlichung Christi in dem Leibe des Paulus, ist, das lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 7, wo es heißt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und das sind alle Erretteten in der Zeit der Gnade, ob sie schon heimgerufen worden sind oder ob sie noch leben, ist egal. Alle, die dem Herrn gehören, zum Zeitpunkt seiner Ankunft wird er aufnehmen, die einen durch Auferstehung, die anderen durch Entrückung. Diese Erwartung der Offenbarung Jesu ist zugleich auch das Auftun der bisherigen Verborgenheit unseres und des Christus Leben nach Kolosser 3, Vers 3 bis 4. Dann werden wir und danach später wird die verlorene Welt erkennen, dass Christus das alleinige Leben ist. Und weil wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, ist das unveränderliche, ewige Leben in uns offenbar geworden, in Herrlichkeit, sagt hier Gottes Wort. Zwar empfangen wir heute schon bei der von Gott gegebenen neuen oder Wiedergeburt dieses ewige Leben, doch ist es bis zur Ankunft des Herrn sowohl für uns als auch für die verlorene Welt letztlich verborgen, wie die Schrift sagt. Damit ist die erwartende Offenbarung Jesu Christi auch unsere Lebensoffenbarung. Und genau darin erwarten wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes nach Titus 2, Vers 13. Hierin wir seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, wie es geschrieben steht. Nun sagt aber der Paulus, in Philipper 3, Vers 20, dass wir dabei unseren Herrn Jesus als Heiland erwarten sollen. Was soll denn überhaupt noch bei seiner Ankunft an uns heil gemacht werden? Nun, es ist das Wort in Römer 8, Vers 23, die Erlösung unseres Leibes. Die neue Schöpfung in uns, die braucht nicht erlöst und schon gar nicht heil gemacht zu werden. Die neue Schöpfung in uns, die durch den Heiligen Geist versiegelt worden ist, hat keine Ansatzpunkte in irgendeiner Weise hin zur Sünde. Was aber am Kreuz von Golgatha nicht mit erlöst worden ist, das war unser Leib. Und wir können unseren eigenen Leib gottgemäß nur darin züchtigen und lenken, indem wir unseren Leib dem Tode Christi gleichgestalten. Das heißt, wir sollen in allem mit dem Christus gestorben sein. Nur so vermögen wir, den Leib in den Willensbereich unseres Gottes hineinzubringen und darin gottgemäß darzustellen. Deswegen auch die Verwesung unseres Leibes wegen der Dienstbarkeit an der Sünde. Also ist Gottes gerechtes Gericht und Strafe die Verwesung unseres Leibes. Und Geschwister, ich muss dazu sagen, wir haben ein tiefes und inniges Ja zu dieser Leibesverwesung zu haben. Es mag dich schütteln. Aber es ist Gottes gerechtes Urteil. Weil aber der Sohn des Menschen in eigener Sache keine Sünde tat, sollte selbst in seinem Tode die Verwesung am Leibe des Herrn nicht gefunden werden, wie wir das ja auch in Apostelgeschichte 2, Vers 31 lesen, dass sein Leib die Verwesung nicht sehe. Doch erkennen wir für uns, dass wir bei seiner Ankunft sehr wohl einen Heiland brauchen. Er nimmt die von der Sünde zerfressenen Bestandteile des zerfallenen Leibes des Fleisches und bringt diesen Leib durch Verwandlung zu einem neuen geistlichen Leib. Das können wir nicht. Das vermag allein unser Gott zu tun. Er, der Himmel und Erde erschaffen hat, vermag auch aus der zerfallenen Materie unseres Leibes uns einen neuen Geistleib, der für alle ewigen Ewigkeiten halten wird, der nicht veraltern soll, uns zu geben. Deswegen ist die Ankunft unseres Herrn für den Leib eine Erlösung von der Verwesung hinweg. In dieser Römer 8 Stelle steht aber die Leibeserlösung mit der Erwartung der Sohnschaft in Verbindung. Warum redet hier überhaupt der Apostel von Sohnschaft, wenn wir doch seit unserer Wiedergeburt bereits Söhne Gottes geworden sind? Die Antwort gibt uns der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 5, wo es heißt, und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft
durch Jesum Christum. Wenn wir also nach Römer 8, Vers 15, den Geist des Sohnes empfangen haben, so betrifft dies insbesondere die neue Schöpfung in uns. Und dennoch geben wir im Zustand des Fleisches niemals das himmlische Bild der Söhne Gottes ab. Darum hat Gott jenes Privileg der Sohnschaft Christi mit uns in die neue Schöpfung hineingelegt. Und weil unsere Zukunft nicht im Fleische, sondern im Geiste ist, danken wir ihm, der alles wohlweislich in diese neue Schöpfung hineingelegt hat. Sobald unser Leben, unser ewiges Leben offenbar ist, wird auch die Zuvorbestimmung in der Sohnschaft gesehen. Das aber ist ein Vorgang, der nicht in diese vergängliche Welt gehört, sondern droben in die Herrlichkeit. So wie der Herr Jesus als Sohn Gottes dann für uns offenbar ist, wo es heißt, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, werden wir dies für unseren Herrn sein. Der Sohn Gottes und wir, die Söhne Gottes, stellen hier die Sohnschaft Gottes ewigkeitsverbunden dar. In dieser Sohnschaft liegt auch unsere Erbberechtigung der Herrlichkeit des Himmels. Ganz neben dieser Sohnschaft, mit der Erbschaft der Herrlichkeit durch den Erben aller Dinge, haben wir im Neuen Testament noch eine andere wertvolle Bezeichnung. Auch die wollen wir hier noch sehen. Und zwar ist dies die Genossenschaft. Das hat nichts mit der Winzergenossenschaft zu tun. Denn nach Hebräer 3, Vers 14 heißt es, denn wir sind Genossen des Christus. Es hat auch nichts mit dem Politikum zu tun. Da gibt's auch Genossen. Das ist hier nicht gemeint und schon deshalb nicht, weil das hier bald 2000 Jahre und die heutigen Genossen, die sind nicht alt. Außerdem verblühen sie sehr schnell. Und der Hebräerbrief in Kapitel 3, Vers 1 sagt, daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, wo also die Sohnschaft mehr die himmlische Verwandtschaft ausdrückt, nennt die Genossenschaft, und jetzt kommt das Wort Genossenschaft, in 2. Korinther 6, Vers 14, mehr die interne. Das müssen wir wissen. Das Wort Genosse steht von der Wortgruppenbedeutung mit genießen in Verbindung. Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil uns durch diese Mitteilungen das Wort Gottes näher und verständlicher gemacht wird. Dadurch lernen wir Christus mehr lieben. Natürlich hat er uns zuerst geliebt. Das wird ewiglich so bleiben. Aber Geschwister, wir werden schuldig bleiben, in dieser Zeit unseres irdischen Lebens ihn mehr zu lieben. Wir lieben ihn deshalb nicht mehr, als es sein sollte, weil wir seine Liebe so wenig erkennen, was er für uns getan hat. Wir werden ihm gleich sein, aber dann werden wir oben erkennen, wie groß seine herrliche Liebe war. Denn wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann schauen wir in sein Herz hinein. Das heißt, der Herr Jesus wird uns in der Herrlichkeit und wir werden unseren Herrn genießen. Da haben wir jetzt noch wenig Verständnis dafür. Ich weiß es. Leider. Nicht allein wir sollten Sehnsucht danach haben, dass der Herr bald kommt, sondern wir sollten uns auch mit dem Gedanken beschäftigen, was sein Herz betrifft, dass auch er Sehnsucht hat, mit uns endlich zusammen zu sein, dass wir dort sind, wo er ist. Genossenschaft weist auf Gemeinsamkeiten hin. Hier hinein zielt auch das Wort von Römer 8, Vers 32, wo es heißt, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Genossenschaft drückt Gemeinsamkeit aus, und zwar in der Tiefe des Herzens. Gemeinsam zu besitzen. Denn wir sind durch ihn Miterben der Herrlichkeit geworden. Und genau das drückt den urgemeindlichen Charakter aus, wo wir in Apostelgeschichte 2,44 und Kapitel 4,32 lesen, sie hatten aber alles gemein. Dieser Vorgang, dort in Apostelgeschichte 2, Vers 44, ist durch Gläubige versucht worden nachzumachen und sie sind jämmerlich gescheitert. Warum? Weil das gar nicht der Wille Gottes ist. Der Herr will uns hier in der Urgemeinde zeigen, was das kommende Bild der Genossenschaft in des Himmels Herrlichkeit für uns sein wird. Sie hatten alles gemein. Damit ist diese Stelle in Apostelgeschichte 2,44 als Vorerfüllung und die Vollerfüllung in der Ewigkeit ausgewiesen. Ja, Geschwister, das alles erwarten wir. Wenn der Herr uns bei seiner Ankunft in Herrlichkeit aufgenommen hat, spüren wir da nicht, dass Egoismus bereits heute keinen Raum mehr in den Herzen der Gläubigen haben darf? Könnte Egoismus und Geldliebe mit der Erwartung unseres geliebten Herrn verbunden zu sehen sein? Mit Sicherheit nicht. Und da müssen wir fragen, wo liegen denn eigentlich unsere, wo liegt meine persönliche Erwartung? Und sind diese meine Erwartungen überhaupt mit dem Glauben verbunden? Johannes der Täufer war der Messias nicht. Aber inzwischen ist der Christus gekommen, sein wunderbares Errettungswerk am Kreuz hat alle Erwartungen übertroffen. Denn er hat nicht allein Israel, sondern auch uns, die wir von den Nationen sind, Erlösung und Trost gebracht. Zwar hat er uns nicht die äußere Freiheit, wie er auch nicht Israel von den Römern Freiheit brachte, frei gemacht. Das ist nicht möglich, weil wir hier noch in einem sündlichen Leibe wandeln. Vielmehr hat er uns die wertvolle innere Freiheit der Kinder Gottes gebracht. Und das ist die Basis für des Himmels Herrlichkeit. Wie es in dem Liede heißt, ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Ich weiß, ich werde einmal vor ihm stehen. Geschwister, möchten diese Worte tief in unseren Herzen eingegraben, Bestandteil unseres Wandels hier nach der oberen Heimat bedeuten. Geschwister, dort liegt unsere Erfüllung, unsere Hoffnung und oben liegt unsere Erwartung und nicht hier. Bereits der Glaubensvater Abraham stand in dieser Hoffnung, denn es heißt in Hebräer 11, Vers 10, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wir kennen die Stelle. Zweifellos wird von dieser Stadt als dem himmlischen Jerusalem geredet. Aber Abraham gehört doch gar nicht zur Gemeinde. Es erhebt sich hier eine Frage. Wieso erwartete er das himmlische Jerusalem, wo wir genau wissen, dass das himmlische Jerusalem die Wohnstätte der Gemeinde ewiglich sein wird und die Wohnstätte Israels auf der neuen Erde sein wird. Israel hatte eine irdische Verheißung, die Gemeinde des Herrn eine himmlische. Gott redet zu dem Abraham und zeigt ihm die irdische Verheißung. Israel in der Vermehrung wie der Sand des Meeres. Und später zeigt er ihm und sagt, schau hinauf, wenn du sie zählen kannst. Die Sterne des Himmels, das sind die geistlichen, die glaubenden Nachkommen Abrahams, die Gemeinde. Hat doch dieser Abraham seine ewigliche und zukünftige Verheißung nach Offenbarung 21, Vers 1. Auch dann, wenn die neue Erde paradiesische Herrlichkeiten besitzt, ist Ziel und Ort die Wohnstätte unseres Gottes im neuen Jerusalem. Dort wohnt unser Herr. Dort ist sein Leib. Dort wohnt der Vater. Dort ist der Tempel. Dort ist das Licht, der Sitz der Wahrheit und Gerechtigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum ist das neue Jerusalem das Ziel und der Ort der Anbetung unseres großen Gottes derer, die von der neuen Erde mitkommen werden, um Gott zu ehren und ihn anzubeten im himmlischen Jerusalem. Deshalb erwarten wir den Christus, unseren Herrn. Wir wollen sagen, unseren geliebten Herrn. Nicht wie Israel, das Joch der Römer loszuwerden. Nein, wie sie es beim ersten Mal erwarteten, sondern wie es in Hebräer 9, Vers 28 geschrieben steht, da heißt es zum zweiten Mal, Geschwister, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. Dann sollen, wie es in Psalm 68, Vers 3 heißt, die Gerechten werden frohlocken vor dem Angesicht unseres Gottes. Und über die Ungerechten ist gesagt, verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes. Offenbarung 6, Vers 16. Geschwister, bleiben wir treu an seinem Herzen. Wir sind es, die er durch sein Blut erkauft, die er erworben hat, durch das Blut seines eigenen, steht geschrieben. Darum wollen wir sein Herz hier schon erfreuen, durch Hingabe und Gehorsam. Der Lohn wird groß und ewiglich sein, wenn wir bei ihm sein werden. Amen.